sei es jetzt eBay, sei es Amazon Marketplace oder auch andere europäische Marktplätze, ungefähr einen Mitarbeiter, also über das ganze Unternehmen, einen Mitarbeiter pro 1 Million Euro Außenumsatz hatte. Das heißt, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen mit 1 Milliarde Außenumsatz hatte ungefähr 1000 Mitarbeiter. Bei uns war es am Ende dann so, dass es eigentlich das Zehnfache war. Das heißt, es waren relativ wenige Mitarbeiter, lass es vielleicht 25 sein. Wir hatten aber nicht 1 Euro Außenumsatz, 1 Million Euro Außenumsatz pro Mitarbeiter. Wir hatten 8, 9 Millionen Euro Außenumsatz pro Mitarbeiter. Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcasts, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute haben wir einen Gast, Ryan Hood. Und Ryan ist unser erster Gast aus dem Bereich des E-Commerce, des Internets, beziehungsweise aus dem Geschäftsbereich des Internets. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Ryan.
Danke für die Einladung, Daniel.
Ryan, ich habe gerade schon so ein bisschen gesagt, was du gemacht hast. Du bist Gründer und Erfinder der Plattform Hood.de, die mittlerweile nicht mehr deine Plattform ist, aber du warst damals der Initiator. Und erzähl noch mal gerne so ein bisschen über dich, wie es dazu gekommen ist, was Hood.de überhaupt ist und so ein bisschen eine kurze Einführung zu dir.
Ja, also ich bin eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr Unternehmer, war schon in den Frühzeiten des Internets 1990 online in den Vorläufern des Internets. Das war damals das Usenet. Das kennt heutzutage kaum einer, da musste man sich noch mit dem Modem einwählen. Und habe mich dann sehr, sehr viel mit Mailboxen beschäftigt in der Zeit, eine eigene Mailbox betrieben und hatte dann so, 1996, hatte ich in den USA eBay entdeckt. Das ist damals online gegangen, das gab es noch gar nicht so lange da. Und dachte mir, ja, das müsste es in Deutschland auch geben. Und habe mich dann erstmal daran gegeben, zu versuchen, das zu finanzieren, also eine Finanzierung dafür auf die Beine zu bringen. Das war so 1999 nicht so einfach. Man hat nicht so die Strukturen gehabt dafür. Mhm. Und habe mich dann dazu entschieden, das eigentlich selbst zu entwickeln. Also ich habe mit einem Partner die ganze Software selbst entwickelt. Und seit 1999 ist das dann online. Und ich habe das sehr, sehr lange gemacht, bis zum Jahr 2017. Da habe ich einen Teil verkauft an Karstadt Kaufhof, das dann später zu Galeria fusioniert ist. Und war dann bis 2020 in dem Unternehmen aktiv und bin dann Anfang 2021 aus dem Unternehmen raus und bin primär inzwischen als Business Angel und Investor aktiv.
Sehr interessant. Das ist jetzt ein sehr langen Zeitraum, sehr, sehr komprimiert dargestellt, was ja auch super für eine Einführung ist, aber lass uns da gerne einsteigen. Du hast gesagt, du bist seit den 90ern im Internet sozusagen unterwegs. Ich kenne es auch noch, also ich bin ja nicht seit den 90ern unterwegs, aber damals, als ich Kind war und man sich einwählen musste, ich weiß, da gab es, ich glaube, damals von T-Online oder so, 30 Freiminuten im Monat und es hat immer wunderbare Geräusche gemacht, wenn man ins Internet wollte. Also das war nicht zu vergleichen mit dem, was es heute ist. Du hast gesagt, du hast Mailboxen betrieben. Auch Mailboxen betrieben, wenn jetzt meine Generation, die Nachfolgenden darüber nachdenken, dann denken wir eher an Mailbox irgendwie auf dem Handy und Nachrichten hinterlassen, ist aber anders gewesen. Erzähl mal, was das bedeutet, eine Mailbox zu betreiben und was hast du da genau gemacht?
Ja, also es war eigentlich witzigerweise, ich kann es zufällig genau sagen, seit wann ich online bin, weil ich habe das alte Modem, unser erstes altes Modem gefunden mit der Quittung, 4.4. 1990 haben wir das bekommen. da war ich 14 Jahre alt zu der Zeit und damals ist man dann mit einem Amiga-Computer online gegangen. Das kann man sich dann so vorstellen. Man hat das Modem an den Computer angeschlossen und hat dann durch Hörensagen Telefonnummern rausgefunden von anderen Computern, die ebenfalls ein Modem besaßen und hat sich dann da eingewählt und konnte dann mit dem Betreiber dieser Mailbox chatten. Man konnte auf die Vorläufer des Internets, des Usenets zugreifen. Das heißt, man konnte auf öffentliche Boards schreiben. Das dauerte dann immer, der Datentransfer dauerte dann mehrere Tage. Also man konnte zum Beispiel auf Boards in den USA zugreifen, lesen. Wenn man etwas geschrieben hat, das dauerte aber dann einige Tage. Man konnte sogar schon E-Mails verschicken. Und das fand ich alles so spannend, dass ich dann selber mit 15 Jahren eine eigene Mailbox sozusagen aufgesetzt habe. Also sprich, ich hatte zwei Telefonleitungen, zwei Modems, einen eigenen Computer dahingesetzt. Und dann konnten die Leute sich da einwählen, konnten meine eigene Mailbox sozusagen auf meinen Computer zugreifen, Usenet zugreifen. Ich habe kostenlose E-Mails angeboten, was damals schon was Besonderes war. Also E-Mail ist jetzt nicht wie heutzutage, dass das eigentlich man nur einen Knopf drückt, man hat eine neue E-Mail-Adresse. Das war schon 1990, 91, was sehr Besonderes. Und ja, war da schon sehr, sehr früh aktiv, dann halt nur mit 14, 15, 16 Jahren. Fand das Thema wahnsinnig spannend. Gab damals auch schon so kleine Handelsmarktplätze im Usenet, wo man Produkte verkaufen konnte und kaufen konnte oder anbieten konnte. Man konnte zum Beispiel sagen, ich habe hier einen alten Computer. Und da habe ich tatsächlich Sachen drüber verkauft und gekauft und fand das wahnsinnig spannend. Und ja, wie gesagt, habe dann Mitte der 90er Jahre dann in den USA eBay gesehen, also die erste Version von eBay in den USA. Da gab es das in Deutschland noch gar nicht. Und hat mir gedacht, Mensch, was muss man unbedingt in Deutschland haben? Das gab es speziell gar nicht. Also es gab damals, mal so Ende der 90er, gab es ein paar Auktionshäuser. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann aber die Idee hatte, gab es das noch nicht. Und ja, es war aber relativ schwierig, da eine Finanzierung, wie gesagt, für zu bekommen, weil meine Hausbank, die hat natürlich gesagt, was ist das? Internet, das ist mir ganz komisch. So dass ich das eigentlich im Prinzip selbst finanzieren musste. Also ich hatte mir $5,000 geliehen von meiner Tante und einen Computer gekauft, einen kleinen Server und einen Entwickler gesucht, weil damals konnte man nicht wie heute, ich sage jetzt mal eine Software kaufen, eine Aktionssoftware oder eine Marktplatzsoftware. Da blieb also nichts anderes übrig, als die selber zu entwickeln. Also wir haben die von Grund auf selbst entwickelt. Die erste Version hat dann so ein Jahr gedauert ungefähr, ja, also da haben wir ein Jahr lang dran rumgearbeitet, zu dritt dann schon in dem Fall. Und die Seite ist dann 1999 gegründet, im Jahr 2000 online gegangen. Wie du eben schon eingangs gesagt hast, put.de ist sozusagen die Domain, ein Online-Marktplatz, vergleichbar ist eigentlich jetzt immer mit eBay, mit einem deutschsprachigen eBay, damit die Leute sich das gut vorstellen können. Und ja, das habe ich dann sehr, sehr lange betrieben als alleiniger Gesellschafter. Das hat sich über eine sehr lange Zeit sehr gut entwickelt. Also wir hatten eigentlich jedes Jahr mindestens zweistellige Wachstumskennzeichen und hat dann mehrere Interessenten irgendwann so auf den Weg gebracht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das Unternehmen dann im ersten Teil zu 17 und dann vor kurzem dann den Rest des Unternehmens dann zu verkaufen an die Galerie.
Das ist ganz, ganz spannend. Du hast gesagt, wir haben das selbst entwickelt. Auch das ist ja anders als heute. Also man muss sich das ja, glaube ich, so vorstellen. Also in den 90ern scheint es ja irgendwann losgegangen zu sein mit dem Internet für alle, so würde ich mal sagen. Also Usenet und dann später das Internet. Aber das heißt, wenn ich heute etwas entwickeln möchte oder Leute, die ein Faible dafür haben, ich sehe mich da jetzt eher nicht, aber wenn heute jemand was entwickeln möchte, dann hat er Zugriff auf Google und auf Themen, wo er einfach sagen kann, okay, ich habe irgendwie ja ein Schwarmwissen, ein gewisses, und das kann ich umsetzen. Als ihr gestartet habt, ihr hattet ja diesen ganzen Background ja wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, du hast eben gesagt, so mit 15 hast du angefangen mit dem Mailbox Business sozusagen und hast dich dann ans Programmieren ja im Prinzip gesetzt. Aber woher hattet ihr das Wissen? Also mit was seid ihr gestartet? Weil ihr wart ja
in unseren Breitengraden Pioniere im Prinzip, oder?
Ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also man muss sich das so vorstellen, Ende der 90er, Anfang 2000er, die Herausforderungen bei der Entwicklung von so einem Unternehmen oder von der Webseite sind ganz andere als die, die man eigentlich heute hat. Also damals waren Herausforderungen Serverinfrastruktur, überhaupt Serverplatz, Bandbreite, die Software selbstverständlich. Also da gab es gar nicht, also man konnte jetzt nicht online googeln und sagen, also Google gab es auch noch gar nicht, ja. Also konnte man gar nicht googeln, ja. Also es gab nur Alta Vista und Yahoo und wie auch immer. Also es gab quasi nichts. Also wir mussten das quasi alles von null auf erfinden. Ich habe das große Glück gehabt, damals einen sehr fähigen Entwickler zu finden, der schon Erfahrungen auch in den USA gesammelt hatte, also nicht mit Auktionsplattformen, aber auch schon mit E-Commerce und der sehr, sehr schnell war und sehr, sehr pfiffig in der Weise, wie er Lösungen gefunden hat, sowas aufzusetzen. Und ja, das war schon eine große Herausforderung. Also wir mussten eigentlich alles neu finden. Also angefangen von so einer Gebotslogik, ja, klingt jetzt eigentlich ganz einfach, aber wenn man das von null auf erfindet, ja, wie welche Gebote ab welchen Gebotsbeträgen, also wann ist man überboten, dann kann ja auch zur gleichen Millisekunde die gleichen Gebote eingehen und so weiter und so weiter. Das, ja, mussten wir im Prinzip alles neu erfinden. Das ist was ganz anderes, als dass man die Herausforderung, die man gleich heute, also heute hat man ja, also ein Überangebot eigentlich an Software, an Frameworks und sowas wie ja, Speicherplatz, also Serverspeicherplatz, Bandbreite, Server an sich, ist heute, kostet ja auch nichts mehr. Also man, nur mal so zum Vergleich, also so ein, vielleicht ein Mietserver, den man sich heute für 15 Euro oder 5 Euro irgendwo mieten kann, sowas in Relation, das hat damals im Monat mehrere tausend D-Mark oder Euro dann später gekostet. Also ich kann mich noch ganz dran erinnern an den ersten Monat, als wir gestartet sind, hatten wir das Glück, irgendwie da schon in so eine Kerbe reingetroffen zu sein, dass wir sehr, sehr, also von Anfang an recht viele Nutzer hatten, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns kamen und durch News-Sites, teilweise auch TV-Berichte. Und ich weiß dann ganz genau, dass die erste Rechnung von so einem Hosting-Anbieter damals 3.500 Mark war.
Im Monat.
Und ich hatte so kalkuliert, vielleicht mit 300, 400. Da wir aber keine Werte, keine Referenzwerte hatten, wussten wir es halt einfach gar nicht im Endeffekt, wie viel Datentransfer, also gleich zur Erklärung. Damals musste man den Datentransfer in Gigabyte bezahlen. Das heißt, wenn man einen Server, also man hat einen Platz in einem Rack, in einem Rechenzentrum gemietet, da hat man seinen Computer reingestellt und hatte sozusagen den Strom inklusive, aber den Datentransfer, sprich die Gigabyte, ja, über die Leitung, die musste man bezahlen pro Gigabyte. Und das waren dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 30 Mark pro Gigabyte oder so.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also das was man damals, genau, das, was man damals so herausfinden konnte. Und ja, als das dann relativ gut lief, merkten wir auf einmal, hui, wir müssen die Seite optimieren, wir haben zu viel Datentransfer, ja, also dann haben wir überall dann rumgedreht, alles, den ganzen Quellcode noch kleiner gemacht, die Bilder komplett optimiert, also dass einfach der Datentransfer immer, immer kleiner wird, damit wir halt, weil wir noch keine Umsätze hatten, weniger Kosten hatten. Und dann haben wir aber relativ schnell natürlich auf der anderen Seite auch versucht, Einnahmen zu generieren, um dem überhaupt irgendwas entgegenzusetzen. Und das hat dann auch zum Glück relativ schnell gut funktioniert.
Okay, das ist jetzt eine sehr technische Perspektive. Das sind ja schon Herausforderungen genug. Aber wie stelle ich mir den jungen Ryan sozusagen vor? Also wie bist du da rangegangen? Also du warst in den USA mit 14, 15, hast gesagt, okay, cool, das würde ich gerne in Deutschland etablieren. Du kommst jetzt nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie irgendwie, oder? Also du hast jetzt keinen unternehmerischen Background gehabt. Das heißt, wie hast du das gemacht? Hast du gesagt, ja, ich starte einfach mal, ich guck mal, was passiert. Hattest du einen Mentor? Und vor allem, wie warst du selber? Also hattest du besondere Fähigkeiten? Warst du besonders gut mathematisch unterwegs? Weil das war ja damals alles viel, viel komplexer, als es heute ist. Also heute sagt man ja im Prinzip, gut, sobald du genug Geld hast, kaufst du dir das halt einfach alles ein. Gab es bei dir ja gar nicht die Möglichkeit. Also wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, also ich komme nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie. Das hätte mir sicherlich ein paar Fehler vielleicht erspart. Ich bin eigentlich daran gegangen, weil, also eigentlich nur mit einer extremen, glaube ich, hohen Motivation. Das war, glaube ich, mein großes Glück. Dass ich wahnsinnig Lust hatte, das wahnsinnig spannend fand. Ich war am Ende nicht sonderlich gut in der Schule. Also ich habe zwar das Gymnasium besucht, aber nicht besonders erfolgreich und auch nicht sehr lange am Ende. ich habe dann da zwar mein Abitur gemacht, aber das war nicht dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da eher durchgewirkt, aber eher, weil ich mit dem Konzept nicht zurechtkam der Schule. Also ich fand es extrem langweilig, zu theoretisch. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich lieber irgendwas anfange, irgendwas in die Hand nehme und irgendwas Realistisches unternehme. Und ich fand so diesen Frontalunterricht irgendwo zu sitzen und ein Lehrer, der einem irgendwas erzählt, auch ohne den Inhalt in irgendeinen Kontext zu bringen, das ist ja meistens so, also die Lehrer erklären ja selten, warum man irgendetwas lernt. Ja, das soll einfach gelernt werden. Und da habe ich halt relativ früh, wie gesagt, da war ich dann, bin ich als Unternehmer auch schon aktiv gewesen. Wir haben ja lokal bei uns recht erfolgreich Partys organisiert, also in unserer lokalen Stadthalle. Da passt dann so um die 1300, 1400 Jugendliche rein und da haben wir dann mehrfach im Jahr Partys organisiert und da war ich noch keine 18, aber hatte einen Freund, der schon 18 war, wegen dem Gewerbe. aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, nee, also es ist halt, ich bin da so ein bisschen blind rangegangen, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue.
Okay, ja.
Einfach nur mit der Idee, einen Online-Marktplatz zu gründen in Deutschland. Man muss dazu sagen, parallel dazu hab ich ein bisschen Pech gehabt, dass der Vorläufer von eBay in Deutschland, der hieß damals Alando, auch gestartet ist. Das waren damals jetzt inzwischen sehr, sehr bekannte Gründer. Die hatten damals die wahnsinnige Summe von 1 Million Euro als Venture Capital bekommen von Investoren.
Ja.
Das ist vollkommen verrückt war. Also das stand sogar in der Bild-Zeitung, glaube ich, irgendwie. Ich saß quasi, ich sag jetzt mal, noch in meinem Kinderzimmer entwickelte dann mit einem Programmierer, der woanders saß. Und die hatten halt den großen Vorteil, dass die halt ja Geld hatten zu investieren und damit natürlich einen deutlich besseren Start als die hatten. Also die sind ungefähr zeitgleich gestartet.
Ja.
Deswegen sind die dann auch nach einem Jahr übernommen worden von eBay und wir haben quasi weitergemacht und sind eher organisch gewachsen. Und das, ja, so ich sag mal, so mit so von Monat zu Monat mit den Mitteln, die wir hatten. Wir haben also im Endeffekt immer alles, was wir eingenommen, reinvestiert und haben im Prinzip, ich sag jetzt mal, die ersten 7, 8 Jahre keinen Gewinn erwirtschaftet, aber immer eine schwarze Null. Also wir haben nie Schulden gemacht und auch nie eine negative Bilanz gehabt. Wir haben halt alles reinvestiert und das halt ja zugunsten des Wachstums. Aber ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht und war spannend und ich wollte was bewegen.
Okay. Also du hast im Prinzip die aus meiner Sicht wichtigste Unternehmereigenschaft mitgebracht oder die zwei, das heißt Leidenschaft und Durchhaltevermögen Prinzip. Ne?
Korrekt. Und das Durchhaltevermögen ist auch so ein Punkt, der oft so in dem Bereich, in dem ich jetzt so aktiv bin, also sprich Business Angel, Investor, ist oft ein Thema und oft wird gesagt, man sollte, sobald ein Unternehmen halt nicht so gut funktioniert, das sofort aufgeben und irgendwas anderes machen. Ich habe halt eher so die gegensätzliche Theorie, dass man Durchhaltevermögen unbedingt braucht, egal in welchem Bereich man tätig ist, ob das jetzt im Internetunternehmen ist oder man ein Maschinenbauer, Handwerker oder wer auch immer ist. Ja, wenn man das ein Jahr probiert oder zwei und dann tut's das nicht und dann aufgibt und man macht das 5-mal hintereinander, dann kann sich nie irgendwas Nachhaltiges ergeben.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das der Unterschied ist zwischen den wirklich Erfolgreichen, ist jetzt egal in welchem Bereich, und denen, wie du sagst, wenn ich immer wieder abbreche, weiß ich ja gar nicht, wo ich hingekommen wäre, wenn ich mal durchgehalten hat. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet und ich sag mal, dass komplett neue Dinge entwickelt werden, wird ja auch seltener. Ne? Also ich finde, man muss mit diesem Terminus Unternehmer eher so ein bisschen vorsichtig umgehen. Dahingegen, dass viele, die sich selbstständig machen, sagen, hey, ich bin jetzt Unternehmer. Ich denke immer, es gehört mehr dazu. Also ich finde, man muss schon noch unterscheiden zwischen selbstständig und Unternehmer. Und es ist nicht das eine besser oder schlechter, auf keinen Fall. Aber es gibt einfach einen Unterschied. Und jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was so die Herausforderungen waren. Und jetzt ist das ja, ne, ich bin ein Kind der 90er, also ich habe da noch nicht mehr an Internet gedacht. Und es war ja auch nicht so, dass man in den 90er Jahren, also es gab einen Hype Ende der 90er um dieses Thema Internet und Dotcom-Blase, ne, um die 2000er rum. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Aber ihr wart ja wahnsinnig nischig und heute würde man wahrscheinlich sagen, sehr freakig unterwegs. Also das ist ja schon ein Thema, was man mit heute überhaupt gar nicht mehr vergleichen kann. Du hast eben gesagt, ihr habt dann immer mindestens zweistellige Wachstumsraten gehabt und irgendwann wart ihr ja ein gesetteltes Unternehmen. Man muss vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären, früher war ja eBay und auch Hut.de ein Auktionshaus, das heißt, man hat tatsächlich geboten. Es gab nicht dieses, jetzt ist ja eher Online-Marktplatz. Das heißt, ich sage, okay, Produkt kostet so und so viel Euro. Ich kaufe das dafür. Früher ging es ja, ne, ich glaube, eBay hatte diesen Slogan 3-2-1 meins. Du hast quasi gesagt, ja, das ist mir jetzt das und das wert. Ich biete das. Und wenn mich niemand überbietet, gehört es dann mir. Ne? Also das heißt, da waren schon noch Unterschiede zum heutigen Handeln. Ne?
Also es ist eigentlich es war schon immer, also nicht immer, aber relativ von Beginn an zweigleisig. Also damals waren aber die Auktionen sehr, sehr dominant, weil es irgendwie neu war. Es war spannend. Man hatte das Gefühl, man konnte vielleicht den Fernseher ein bisschen günstiger kaufen. Also Auktionen waren damals, also Anfang der 2000er, bei uns sehr dominant, bei eBay sehr dominant. Das Sofortkaufen gab es damals aber auch schon. Also man konnte auch, man hatte immer die Option, auch sofort zu kaufen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das natürlich heutzutage die Auktionen kaum noch eine Rolle spielen. Primär bei Sammlerstücken, bei gebrauchten Gegenständen, also irgendwie Gegenstände, die einzigartig sind. Also keiner oder sehr wenige Menschen werden heutzutage, wenn sie einen neuen Fernseher kaufen möchten, darauf bieten. Wir haben uns aber tatsächlich damals auch schon so in Anfang 2000er, also auch wenn eBay sozusagen, also Alando wurde zu eBay, ich glaube 2001, wir waren schon für die ein ernstzunehmender Mitbewerber. Also wir haben uns schon mit denen gebettelt. Das war jetzt, also ich sag mal so, vom Traffic und Umsatz in den ersten Jahren, wir waren gar nicht so weit entfernt eigentlich von denen. Wir sind halt damals an den Start gegangen und haben uns dadurch differenziert, dass ich gesagt habe, eBay hat gerade Gebühren eingeführt, also die waren zu Beginn auch kostenlos. Also da gab es erst die Verkaufsprovision, dann gab es Einstellgebühren. Wir haben das bis Ende der 2000er komplett das die Plattform kostenlos gehabt. Das heißt, man hat keine Verkaufsprovision, keine Einstellgebühren, keine Stoppgebühren. Durch die Differenzierung zu eBay damals hatten wir natürlich wahnsinnigen Rückenwind von den Verkäufern. Das heißt, wir hatten nie Probleme, Verkäufer zu bekommen. Das hat sich dann irgendwann geändert, als dann die Geschäftsmodelle auch, ich sage jetzt mal, also unser Geschäftsmodell war rein werbebasiert, also wir haben halt Anzeigen verkauft auf der Plattform, das sehr, sehr lange gut funktioniert. Irgendwann, also Ende der 2000er, kippte das aber und die Werbepreise fielen. Und dann haben wir ein Shop-System integriert und haben auch Verkaufsprovisionen dann irgendwann eingeführt, die aber immer deutlich günstiger war als alle Mitbewerber. Und das war auch eine Differenzierung eigentlich bis zum heutigen Tag, ne? Also der Name Hut.de sollte auch so ein bisschen Programm sein, Robinhood, also ne, für die Armen, es ist immer ein bisschen günstiger und das hat sich eigentlich bis heute durchgesetzt.
Okay, das heißt, am Ende hattest du, war das auch so ein Prinzipienthema von dir? Du hast ja eben gesagt, in den Anfängen auch das Mailbox-Thema hast du gesagt, ich will es kostenlos anbieten. Also genau. Ich habe, wie hast du es eben gesagt, du hattest eine hohe Motivation, was zu bewegen. Das hat sich quasi, kann man so sagen, durchgezogen bis zum Zeitpunkt von heute,
also das Liberalisierung auch. Also es war damals tatsächlich so, wo du es gesagt hast, mit den Mailboxen eine E-Mail-Adresse, wenn man die damals 1990, 1991 bei einer Mailbox sozusagen nutzen wollte, dann kostete das gerne 5 Mark bis 10 Mark im Monat, nur um eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Und dadurch, dass ich das natürlich kostenlos angeboten habe, war das natürlich auch wiederum, ja, ich sage jetzt mal wirklich in dem Moment dann eine Bewegung, in dem jeder dann sozusagen kostenlos weltweit kommunizieren konnte.
Ja, unvorstellbar heute, aber
andere Zeit. Also, wenn ich darüber spreche, denke ich zwischendurch auch immer, merke ich dann, wie alt ich bin,
ja. Ja, aber ich meine, ich kenne es ja auch noch, ne? Also was ich eben angesprochen habe, diese 30 Freiminuten damals im Monat, das war. Also, ne, ich meine, viele kennen es noch vom Handy, so wenn du da früher auf den Internetknopf gekommen bist, das war das Gefährlichste, was passieren konnte.
Ja, exakt,
das genau. Ist so, also deshalb finde ich das, ja, ja, genau. Also deshalb finde ich das sehr, sehr beeindruckend, das auch aufgebaut zu haben. Und dann ging es weiter. Du hast gesagt, ihr habt euch werbefinanziert, dann habt ihr das Modell irgendwann umgestellt und dann kam ja irgendwann der Punkt, wie viele Mitarbeiter wart ihr in der Spitze?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz im Kopf.
Ja, ungefähr.
Ja, also ich finde auch Mitarbeiter, es ist ganz interessant, das wird ganz oft gefragt eigentlich, so ein bisschen so als Kenngröße von einem Unternehmen. Ich finde es eigentlich die falsche
Kenngröße. Die zweite Frage wäre gewesen, wie viel Umsatz habt ihr zu der Zeit gemacht, um das in Verhältnis zu setzen?
Dann lass mich das in eine Relation bringen. Also man hat eigentlich immer gesagt, es hat sich irgendwann so rauskristallisiert, dass ein Online-Marktplatz, sei es jetzt eBay, sei es Amazon Marketplace oder auch andere europäische Marktplätze, ungefähr einen Mitarbeiter, also über das ganze Unternehmen, einen Mitarbeiter pro 1 Million Euro Außenumsatz hatte. Das heißt, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen mit 1 Milliarde Außenumsatz hatte ungefähr 1000 Mitarbeiter. Bei uns war es am Ende dann so, dass es eigentlich das Zehnfache war. Das heißt, es waren relativ wenige Mitarbeiter. Lass es vielleicht 25 sein. Wir hatten aber nicht 1 Euro Außenumsatz, 1 Million Euro Außenumsatz pro Mitarbeiter. Wir hatten 8-9 Millionen Euro Außenumsatz
pro
Mitarbeiter. Das heißt also, als ich gegangen bin, hatte das Unternehmen einen Außenumsatz. Ich hatte nicht mehr ganz im Kopf, aber es war halt schon ein guter dreistelliger Millionenbetrag.
Fand. Und kannst du im Nachgang sagen, warum das so war? War das ich sag mal, ein Stück weit euer Vorteil? Also warum schafft es der Selfmade Entwicklungsplattform-Mensch besser als die mit wahnsinnig viel Venture Capital ausgestattet waren oder am Ende auch mit Umsätzen ausgestattet waren?
Also ich glaube einfach, dass also der Schlüssel, warum es dann am Ende doch so gut funktioniert hat, war eigentlich wirklich Durchhaltevermögen. Also ich kann mich daran erinnern, in meiner langen Zeit, wo ich das gemacht habe, also ja 20 Jahre, habe ich bestimmt mindestens 20 andere Online-Marktplätze, die meisten davon finanziert, kommen und gehen sehen. Gab in Anfang der 2000er gab es, weiß nicht, der eine oder andere sich noch an den Ricardo und Oferto und Yahoo Auktion und noch 15 andere. Die gibt's alle nicht mehr. Die haben das alle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre vielleicht gemacht, haben aber dann irgendwann alle aufgegeben. Und ich glaube, die Durchhaltevermögen gepaart aber auch mit der Spezialität, die wir eigentlich von Anfang an hatten, dass wir besonders effizient machen wollten. Also nur eben nach Mitarbeitern gefragt. Wir haben uns immer dann gefragt, wenn ein klassisches Unternehmen sich überlegen würde, oh, wir haben die und die Aufgabe, jetzt müssen wir den und den einstellen. Wir haben immer gesagt, was können wir entwickeln, um diese Aufgabe zu erledigen, bevor wir jemanden eingestellt haben. Also wir haben immer nur dann Mitarbeiter eingestellt für die Funktion, die ein Computerprogramm nicht erledigen konnten. Und das ist dann, wenn man das kann, also wenn man das alles selbst entwickeln kann, diese ganzen Funktionen und Prozesse, dann sind das erstaunlich wenige Mitarbeiter, die man am Ende braucht. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war auch mit einem Mitbewerber befreundet, einem deutschen Mitbewerber befreundet, der damals ähnlich groß war wie wir. Und kam dann bei denen ins Büro rein und war überrascht, dass da bestimmt fünfmal so viele Leute rumliefen als wir bei uns. Aber wir haben den gleichen Umsatz gemacht, ungefähr.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Das hat sich aber auch schon direkt erklärt, weil als ich vorne mich angemeldet habe bei der Mitarbeiterin, die dann auch sozusagen die Gäste in Empfang genommen hat, habe ich dann gesehen, dass sie Excel-Listen, ausgedruckte Excel-Listen irgendwo anders eingetippt hat. So habe ich so mit einem Auge beobachtet und dann kam mit ihr ins Gespräch. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie da irgendwelche Rechnungen von Kunden in ein anderes System eintippt. Und sowas gab es halt uns nie. Also wir haben immer alles möglichst voll automatisiert. Also alles, was man irgendwie automatisieren konnte, haben wir automatisiert. Und das führte natürlich dazu, dass wir wahnsinnig niedrige Kosten auf der Mitarbeiterseite.
Ja. Ja, ganz, ganz spannend. Und eigentlich, ich meine, der Trend hat sich ja durchgezogen bis heute, ne? Also jetzt in unseren Branchen, wir bedienen ja verschiedene vom Mittelstandswerk aus, Werk aus und auch von Reiter und Ross, ist das, was wir ganz oft sehen. Also dass heute auch noch Menschen Dinge von Excel nach irgendwo abtippen, kopieren, drucken. Also das ist ganz spannend. Und ihr wart dann ein paar Jahrzehnte vorher und hattet den heute modernen Ansatz. Ne? Also das ist schon echt gut. Und ich finde es umso beeindruckender, weil du sagst, ich komme halt nicht aus einem typischen Unternehmerhaus, sondern habe quasi aus der Schule raus mein Business gegründet. Also das ist ja schon was ganz Besonderes. Jetzt haben wir eben, jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt die und die Umsätze gemacht und da ging es irgendwann darum, dass du gesagt hast, ich habe mein Business verkauft. Wie ist das gekommen? Also das stelle ich mir schwierig vor, wenn man etwas mit so viel Herzblut, Leidensdruck wahrscheinlich auch zu gewissen Zeiten und mit allem, was dazugehört. Ich glaube, das kann man sich auch kaum vorstellen, wenn man sowas nicht mal selbst erlebt hat. Wie kann man seinen Babys, oder hätte ich jetzt einfach mal, also was macht das mit einem? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist?
Ja, das war natürlich keine leichte Entscheidung, insbesondere wenn man das so lange gemacht hat. Das war ja im Prinzip in dem Moment, wo die Entscheidung kam. Das war ja 18 Jahre nach Gründung sozusagen. Es war aber schon so, dass, ich sag mal so, man hat das schon wahnsinnig lange gemacht. Also 18 Jahre ist halt schon verdammt lang für eine Gründung. Und man hat natürlich in den 18 Jahren einen gewissen Wert erschaffen. Und irgendwann will man den vielleicht auch mal realisieren. Ne? Weil der Wert steckt ja primär halt in der Firma. Und ich als alleiniger Gesellschafter hab den Wert halt schon, ne? Also da ich alle Anteile hatte, in der Firma gehabt. Und es kamen dann eigentlich Anfragen direkt eigentlich auf uns zu. Mhm. Es war nicht so, dass wir deswegen durch die Gegend gelaufen sind und haben gesagt, wer möchte es kaufen? Es kamen halt Anfragen und dann haben wir das sozusagen gebündelt und hatten halt das große Glück, dass halt mehrere Interessenten da waren. Und dann halt die Frage aufkam, was ist denn eigentlich die Zukunft des Unternehmens. Also möchten wir immer sozusagen das etwas kleinere eBay sein oder die eBay-Alternative in Deutschland und hatten damals schon das Gefühl, dass das Konzept, was damals zumindest Karstadt uns gezeigt hat oder mir gezeigt hat, irgendwie ganz, ganz spannend sein könnte, weil die ja halt damals auch einen Marktplatz aufbauen wollten. Und da verrate ich wahrscheinlich auch keine Geheimnisse, dass da natürlich eine Strategie dahinter steckte, Hut.de zu übernehmen und natürlich in irgendeiner Art und Weise zu integrieren. Und das eigentlich, ich sage jetzt mal, der nächste Schritt gewesen wäre für das Unternehmen, einfach um sozusagen den nächsten Step einfach zu machen. Und da war ich ja auch noch mit dabei. Also ich bin ja noch 3 Jahre dabei geblieben und habe dann aber irgendwann, wie gesagt, dann auch für mich entschieden. Und das ist ja eigentlich immer so, wenn man ein Unternehmen verkauft, ja, dass dann irgendwann natürlich der Gründer auch ausscheidet, ja, und einfach Platz macht geführt, was Neues. Aber ja klar, also ne, es ist nicht, es war definitiv nicht nicht leicht und man denkt natürlich an die ganze Zeit zurück und an die Mitarbeiter.
Ja. Ja, und bevor ich dir die nächste Frage stelle, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also hat dann das Telefon geklingelt und dann hieß es, hallo Herr Hutt, ich bin der Chef von Karstadt und lassen uns mal Mittagessen gehen oder wie funktioniert sowas?
Ja, also wie gesagt, es gab tatsächlich mehrere Interessenten, aber ja, so ungefähr, also man versucht das dann natürlich das Ganze schon irgendwie zu professionalisieren. Also man nimmt sich dann schon einen Mittelsmann, also einen Spezialisten, der für so M&A-Themen sozusagen in der Mitte steht, um dann halt auch sowas wie Verhandlungen auch ein bisschen eleganter zu spielen. Das lief dann in der ersten Runde natürlich dann über so ein Broker, ja, der dann so ein M&A-Broker sozusagen, der in der Mitte stand. Aber ja, im Endeffekt ist es ein bisschen so, ja, da kommt ein Anruf und also zumindest die Interessensbekundung, ja, die kommt dann meistens schon durch ein Gespräch zustande,
ja. Ja, spannend. Und dann, du hast verkauft, willst du uns verraten, wie viel so ein Unternehmen wert ist, wenn man es 18 Jahre aufgebaut hat?
Ja, also selbst wenn ich wollte, ich habe damals unterschrieben, dass ich da nichts zu sagen darf.
Okay.
mit meinem Blut, ja. Also ich dürfte es gar nicht sagen, aber ich sag mal so, wenn man so klassische Multiples ansetzt für einen Marktplatz, der zur Hochzeit des E-Commerce verkauft worden ist, da kommt man da ganz gut drauf. Ja, also das Timing war natürlich auch ideal, was ich da damals hatte. Ja.
Okay, dann bin ich kein hartnäckiger Journalist und lass das mal so im Raum stehen.
Also, dann, ich musste es nicht verkaufen, sagen wir mal.
Ja. dann ging es ja weiter und jetzt haben, glaube ich, alle, die zuhören, wissen, was mit Karstadt und Galeria passiert ist in der Vergangenheit. Ist das so ein bisschen, also die Plattform wird es ja weitergeben, aber ist das so ein bisschen, dass du manchmal denkst, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Oder ist man dann irgendwann fein damit, dass du sagst, okay, ich habe es aufgebaut, ich wollte Platz machen, weil es für mich damals der logische Schritt war, dass sich das Unternehmen weiterentwickeln kann, weil ich vielleicht nicht mehr beteiligt sein möchte oder nicht mehr beteiligt sein kann. Und jetzt ist es ja, ich sag das mal ganz platt, in die Hose gegangen, das Kaufhof Galeria Karstadt Projekt. Was denkt man dann? Was fühlt man dann? Also wie fühlt man überhaupt was oder sagt man, ja, ist halt wie jedes andere Unternehmen auch? Also was passiert da?
Also ich glaube, um das nur mal so quasi gerade zu rücken, also das Unternehmen Hutt.de gibt es ja noch, das ist auch immer noch erfolgreich. Also es arbeitet immer noch als eigenständiges Unternehmen. Das große Glück für das Unternehmen war, glaube ich, dass Karstadt damals sozusagen nach dem Kauf das nie auf deren Seite geschafft hat, irgendwie zu integrieren. Das hatte dann ja als Folge, dass das Unternehmen auch ja eigenständig eigentlich weitergearbeitet hat. Das hatte eigentlich mehr oder weniger, außer die Räumlichkeiten, überhaupt nichts mit Galeria zu tun oder sehr, sehr wenig Galeria oder Karstadt-Kauf zu tun. Also im Endeffekt kann man sagen, es hat Galeria überlebt, ja. Also Galeria ist, glaube ich, zweimal in die Insolvenz gegangen. Währenddessen ist mein ehemaliges Unternehmen ist immer noch profitabel, also hochprofitabel und gibt es auch heute noch, unter einem anderen Inhaber nun inzwischen. Aber natürlich klar, man, also primär macht man sich natürlich Gedanken um die Mitarbeiter. Ja, weil viele davon, einige Mitarbeiter, die sind schon von Anbeginn dabei gewesen oder ich sag mal in den ersten 5 Jahren und die macht man sich natürlich ein bisschen Gedanken, weil man ja auch sich denken kann, dass sie mit der einen oder anderen Entscheidung da jetzt nicht ganz so zufrieden sind. Das tut schon ein bisschen weh, muss man sagen. Das ist ein bisschen, wie du eben gesagt hast, ein Kind, ja, also selbst wenn das Kind auszieht irgendwo anders nun lebt und vielleicht mit jemandem verheiratet ist, mit dem man selber als Eltern nicht einverstanden ist, man macht sich natürlich schon Sorgen darum, klar. Das lässt sich nicht abstellen. Es war aber trotzdem unterm Strich natürlich irgendwie ja, es war jetzt, also ich bereue das jetzt nicht, ja, also das war jetzt schon der richtige Weg, aber ein bisschen Gedanken machen man sich natürlich schon, ja, über sein Baby.
Ja. Was ich ganz interessant finde, und das aus der Zuhörerperspektive, wir reden ja eigentlich über so einen, in Anführungszeichen, einigermaßen klassischen Exit. Das heißt, du baust ein Unternehmen auf, du verkaufst es für die meisten viel Geld und bist dann fein. Und das finde ich, und wir kennen uns ja schon eine Zeit, finde ich ganz beeindruckend, dass du sagst, okay, und aber eigentlich, man macht sich Sorgen wegen der Menschen, die da letztendlich sind. Das heißt, es ist dann doch nicht dieser kapitalistische Unternehmer Ryan, der dann sagt, ich hab's verhökert und hab jetzt ein schönes Leben, sondern man bleibt da so ein bisschen dran. Das finde ich persönlich ganz sympathisch und spricht auch im Prinzip für diesen Gegenentwurf des aus meiner Sicht aktuellen Mindset, so nenne ich es mal, im E-Commerce. Ne? Also wenn man sich die Großen anguckt, alles, was da gerade passiert, jetzt ist keiner von uns dabei, aber alles, was man hört, ist zumindest nicht so, dass die Mitarbeiter dort auf der wichtigsten Position stehen, sage ich mal, so durch die Blume irgendwie.
Das liegt aber auch oft sehr, sehr stark an der Managementstruktur, an der Gesellschafterstruktur dieser Unternehmen. Also bei mir war das ja extrem unklassig und das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also dass das Unternehmen mir gehört hat. Also mir gehört nur 100% der Anteil des Unternehmens. Klassischerweise bei einem Startup ist das ja stark zerteilt. Ja, da gibt es vielleicht einen Lead-Investor, der hat dann 20-30%, dann noch 10 andere Investoren, dann hat das Management ein paar Prozent und die Verbindung zum Unternehmen ist dann halt auch nicht so hoch und gleichzeitig auch zu den Mitarbeitern. Also wenn da jetzt jemand gehen muss oder 10 oder 100 oder 1000 gehen müssen, dann ist das unterm Strich eine Zahl. Wenn das ein eigenes Unternehmen ist sozusagen, also so klassisch, wie es vielleicht im Mittelstand halt auch das ja sehr, sehr oft gibt, ja, dass es oft Familienunternehmen sind in der nächsten Generation, ein bisschen so ist es ja, ne? Und dadurch habe ich wahrscheinlich auch eine etwas nähere Bindung zum Unternehmen und den Mitarbeitern, ja, das kann schon sein.
Und jetzt, das ist eine ganz schöne Überleitung, du hast ja eben gesagt, du bist jetzt Business Angel, wie das Neudeutsch heißt. Genau, und was machst du jetzt? Also wie dürfen wir uns das vorstellen? Und in was investierst du?
Also ich habe eigentlich schon vor 10 Jahren angefangen. Das war aber eher durch Zufall, ja. Also ich sage jetzt mal, junge Menschen, die auf mich zukamen, die ein Unternehmen gründen wollten oder gerade gegründet hatten, die mich um Hilfe gebeten haben. Sei es das Netzwerk, die Erfahrung, die man hat, die Expertise in dem Bereich, die man hat. Und dann habe ich angefangen, erste Investments gemacht, auch ganz, ganz früh. Also nennt man bei uns, ich sage jetzt mal, Pre-Seed oder Seed, also ich sage mal noch vor der Gründung, in der Gründung, kurz nach der Gründung. Mit dem Ziel aber immer, dass das Geld, was man da reingibt, nur ein Teil von dem Investment ist. Also als klassischer Business Angel gibt man neben dem Geld sehr viel Zeit, Energie, Wissen, Expertise auch in das Unternehmen rein. Ist so ein Sparringspartner von den meisten jungen Gründern und versucht gleichzeitig natürlich auch noch andere Investoren in das Unternehmen mit reinzubringen und mit dem Ziel natürlich, dass das Unternehmen wächst und man das nach einer Anzahl x Jahren seine Anteile dann auch wieder verkauft.
Mhm. Ganz, ganz spannend. Jetzt hast du gesagt, du hast selber das ja damals nicht gehabt. Könnte denn darin auch ein Faktor des Erfolgs liegen? Ich mach's mal ein bisschen ketzerisch. Die Wahrnehmung, die oft nach außen tritt, ist, es gibt ein Startup, die werden ganz oft überhäuft mit Geld. Also ich sehe es in unserer Branche, wenn es um Fintechs geht, etc. Da wird wahnsinnig viel Geld reingekippt. Aus meiner Sicht dann ganz oft auch wahnsinnig viel Geld verbrannt mit Aktionen, wo ich denke, okay, wenn es dein eigenes Geld wäre, würdest du vielleicht anders damit umgehen? Jetzt hast du ja beide Erfahrungen, also einmal als Investor, einmal als Gründer. Kann das erfolgshemmend sein, wenn man zu viel Geld zur Verfügung hat?
Absolut. Und ich habe es auch schon mehrfach beobachtet und also auch mit eigenen Investments, also in Unternehmen, die ich früh investiert hatte, die dann ein wahnsinnig, also ich sag jetzt mal teilweise dreistellige Millionenbeträge investiert worden sind in das Unternehmen und das eigentlich dem Unternehmen geschadet hat, weil die Gründer gar nicht damit umgehen konnten, Das ganze Businessmodell war dann am Ende, glaube ich, auch nur noch aufgebaut darauf, dass das immer weiter so lief, dass immer mehr Investments, immer höhere Investments in das Unternehmen reingingen. Und auch da trennt sich ein bisschen so die Spreu vom Weizen, also ob du wirklich ein echter Unternehmer bist oder jemand bist, der fremdes Geld verwaltet und ausgibt. Und ich habe beides erlebt. Also es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel, tolle Unternehmer, die ebenfalls ein hohes Investment bekommen haben, dadurch ein tolles, erfolgreiches Unternehmen gebaut haben. Aber auch andersrum bin ich investiert in Unternehmen, die mit sehr wenig Geld gestartet sind, wo aber wirklich echte Unternehmer dahinter stehen und die, ich sag mal, also die näher an dem sind, wie ich so ein Unternehmen halt gegründet habe, nämlich so wirklich mit der Hand jeden Tag drin und jeden Tag versuchen, alles zu optimieren, Kosten zu sparen und gleichzeitig durch den Umsatz immer weiter anzutreiben. Aber ja, es ist schon gefährlich, ja. Also das passiert aber immer in Zyklen. Also man kann sehen, also aktuell sind diese Firmenbewertungen und damit Investitionen eher nicht mehr so hoch. Also ich sage es mal, während der Corona-Hochphase, als alles so im E-Commerce komplett finanziert ist, da ist alles finanziert worden zu den verrücktesten Bewertungen. Da musste man nur kurz hier schreien und hat 5 Millionen, 10 Millionen bekommen. Jetzt aktuell ist es eher, also es bessert sich gerade wieder, aber so in den letzten 1-2 Jahren war es jetzt eher schwierig tatsächlich und die Bewertungen für so Startup-Unternehmen nicht so hoch und damit halt auch schwierig für junge Unternehmen auch Kapital einzusammeln.
Ja, ich finde das ganz, ganz spannend. Gibt es denn für dich einen Bereich, wo du sagst, das ist mein Kernthema? Also wenn du Investments machst, hast du irgendwie für dich goldene Regeln oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also ich investiere grundsätzlich eigentlich nur in Geschäftsmodelle, in denen ich mir zumindest einbilde, dass ich sie sehr gut verstehe, aufgrund meiner Erfahrungen. Also sprich, das sind alles Geschäftsmodelle entweder im Bereich E-Commerce, aber eher eigentlich Marketplaces, also Marktplätze und Software-as-a-Service-Unternehmen. Also das, mit dem ich mich quasi im Prinzip seit 20 Jahren beschäftige, wo ich sehr viel Erfahrung habe, wo ich auch ein Netzwerk habe, mit dem ich unterstützen kann. Und alles außerhalb davon ganz selten mal. Das ist dann eher ein Zufall, aber ich habe da schon sehr, sehr starken Fokus und versuche, den auch einzuhalten.
Super. Zum Abschluss stelle ich meistens die Frage, was sind so die größten Herausforderungen aktuell? Jetzt hast du ja aktiv kein eigenes Unternehmen, sondern bist in Anführungszeichen nur beteiligt. Aber vielleicht kannst du uns eine Einschätzung geben oder vielleicht hast du auch persönlich die Herausforderung. Also deshalb teile ich die Frage auf, was sind gerade für dich aufs Business bezogen die größten Herausforderungen? Und das Zweite ist, was glaubst du, was insbesondere im Mittelstand die größten Herausforderungen, aber vielleicht auch Chancen für die nächste Zeit sind?
Also wenn ich das jetzt auf die Startups umlege, die Frage, mit denen ich arbeite, in denen ich investiert bin, sind wirklich die größten Herausforderungen, also ich sage jetzt mal in den letzten 12 Monaten und auch jetzt, eigentlich die Anpassungsfähigkeit an die sich geänderten Marktgegebenheiten. Der ganze Markt weltweit hat sich schon stark geändert in den letzten 12, 18 Monaten. Und die Unternehmen, die stark aufgestellt waren, die vorher schon profitabel waren, die vorsichtig oder vielleicht nicht vorsichtig investiert, aber fokussiert investiert haben, Kosten immer unter Kontrolle hatten, nicht zu viele Mitarbeiter eingestellt haben zu den Phasen, wo es gut lief. Das ist nämlich so eine Falle, in die sehr, sehr viele reingetappt sind. Die haben viel zu viele Mitarbeiter eingestellt und wie man das jetzt überlesen kann, werden auch sehr, sehr viele davon jetzt wieder entlassen, logischerweise. Also die sich den Marktgegebenheiten am besten anpassen können, die werden da auch als große Gewinner rausgehen. Viele Unternehmen sind halt auch in den letzten 12 Monaten schon auf der Strecke geblieben oder mussten einfach sich sehr, sehr stark einschränken. Das ist definitiv die größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig die Chance, ne, wie das immer so ist in Märkten, wenn man das eben gut unter Kontrolle hat und eben besser als die anderen, dann kommt man in ein, zwei Jahren schon weit vor den anderen wieder raus.
Hm. Ja, das ist ganz interessant, insbesondere die Unternehmen, die in diesem Bereich sind. Also ich glaube, man hat es ja in der Vergangenheit oft gehört von Amazon, Facebook etc., dass die wahnsinnig viele Mitarbeiter eingestellt haben und dann auch Zehntausende wieder entlassen haben. Also das ist das, worauf du gerade angespielt hast sozusagen. Sind das so die Leuchttürme, die man hier in dem Fall in Anführungszeichen negativ nennt?
Das sind natürlich so die Fälle, die publik werden, in kleineren Personenzahlen gibt's das aber in so ziemlich jedem anderen Unternehmen. Also die meisten haben, ich sag's mal, um 20, 21, 22 haben wahnsinnig viele Mitarbeiter eingestellt, weil man damals einfach dachte, das geht immer so weiter, ja. Also die ganze Software as a Service, Remote Work, E-Commerce war so extrem explodiert, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt einfach auf der Stufe, von der wird es sich jetzt weiterentwickeln. Und das gibt es in kleineren Unternehmen eigentlich genauso. Dann sind es halt eben nicht 10.000 Mitarbeiter, sondern halt nur 30. Mhm. Aber auch das habe ich halt in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, dass dann halt einfach Mitarbeiter gehen mussten, weil sie zu voreilig eingestellt worden sind, ja.
Hm. Okay. Und das ist aber etwas, wo du deinen Rat den jungen Gründerinnen und Gründern gibst, wenn du investiert bist. Das ist das, was du eben sagtest. Es geht nicht nur darum, Geld zu geben, sondern auch als, ich sag jetzt mal, Senior sozusagen reinzugehen und zu sagen, Freunde, ihr habt ein wirklich cooles Modell und ich glaube daran, aber hört auf den gar nicht so alten, aber in dem Verhältnis alten Mann und macht den Fehler nicht, oder wie stellt mir das vor?
Ja, also im besten Fall schon. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass natürlich gerade am Anfang die Verbindung sehr, sehr eng ist. Man spricht sich regelmäßig entwickelt Geschäftsmodelle, Prozesse im Unternehmen und versucht das alles so in eine Richtung zu bekommen, von der man selber denkt, dass man es selber so machen würde. Nicht immer stimmen die Gründer damit überein, was aber auch gut ist, weil ein Challenge, also es muss ja auch nicht alles stimmen, was ich sage. Ja, also die Gründer kennen meistens dann logischerweise ihr Unternehmen viel, viel besser als man selbst. Aber in der Regel profitiert das Unternehmen schon deutlich von einem erfahrenen Business Angel und Investor. Aber je größer das Unternehmen wird, desto weniger wird der Kontakt dann noch, aber meistens, also zum Beispiel, dann bin ich halt in einem Beirat von einem Unternehmen und dann spricht man sich, ich sage jetzt mal, dann jetzt nicht einmal in der Woche oder dreimal die Woche, sondern vielleicht dann halt einmal im Monat. Aber eher punktuell, ja, dann wird dann
gezielt quasi.
Wird dann gezielt nachgefragt, wir haben das Problem, hast du einen Tipp, was wir da machen?
Ja. Super. Ryan, ich danke dir für deine Zeit. Es war super, super interessant. Es war eine Reise, eine Internetreise durch meine Kindheit, wahrscheinlich auch durch dich, viele Zuhörer. Und es hat zumindest bei mir nochmal so ein bisschen ausgelöst, dass ich sage, Wahnsinn, was wir heute alles, also alleine mit dieser Podcast-Aufzeichnung machen können. Wir werden jetzt ja am Ende mit Video irgendwie 40, 50 Gigabyte zusammen haben. Wenn ich überlege, was du früher gesagt hast oder vorhin gesagt hast, dass man früher 30 Mark für einen Gigabyte bezahlt hat. Ja. Da muss man kein Rechengenie sein, um zu wissen, was das früher gekostet hätte. Ja. Und wie weit wir da gekommen sind, das ist unglaublich, dass du da mitentwickelt hast, zumindest an deinem persönlichen Baby. Ja, ganz, ganz spannend. Vielen lieben Dank für die Einblicke und ich kann mir vorstellen, dass das so interessant war, dass man vielleicht nochmal einen zweiten Teil macht, indem man sich vielleicht punktuell Themen raussucht. Ich sag vielen Dank.
Sehr gerne.
Und
danke auch an dich.
Auch sehr gerne und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Session.
Ich mich auch.
Danke. Ryan, bis bald. Tschüss.
Dann tschüss.